Also mitten in den Davidspsalmen sind wir. Mal gucken, ob wir, ich hoffe, wir kommen mit 17 durch, sag ich es mal so. Ich gucke auch, dass ich nicht zu viel zu erzähle, aber wenn es mich dann packt, dann erzähle ich es halt doch und sag mir im Endeffekt, wir sind auch nicht gezwungen, immer einen Psalm fertig zu kriegen oder was auch immer. Weil es geht darum, dass wir Gottes Wort durchgraben und so weiter und etwas für uns rausholen. Und wenn da mitunter manchmal nur ein einziger Vers dabei rauskäme, aber wir was mitnehmen, dann wäre es in Ordnung. Und ganz wichtig, sage ich ja auch gerne mal wieder, ihr müsst nicht alles schlucken, was ich von hier vorne an Futter rauswerfe. Genau, es ist nur einfach nochmal, weil manchmal die denken die Leute, die müssen alles mitnehmen, was dann von vorne gesagt wird, und dann reicht eine einzige Aussage. Noch nicht. Ich werde sie mir noch anhören. Hab zu viel anderes noch gehabt. So, also. Ein Gebet Davids. Das ist jetzt auch immer ganz schön. Erstmal, es wird tatsächlich ein Gebet genannt. Herr, höre die gerechte Sache und vernimm mein Schreien. Und merk auf mein Schreien. Vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Was heißt das? Also, höre die gerechte Sache. Was ist die gerechte Sache? Eigentlich, also ganz einfach, eigentlich, man muss dann bloß in die Materie steigen, was ist jetzt genau damit gemeint? Gerecht ist das, was Gottes Willen und Gottes Wesen entspricht. Alles, was nicht Gottes Willen und Wesen entspricht, ist ungerecht. Also, gerecht ist, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und was das Helfen ist, alles Mögliche noch mit drin. Gott ist unser Helfer. Also gerade wenn wir uns Jesus angucken, Jesu Name bedeutet, der Herr hilft, der Herr rettet, der Herr macht heil, der Herr heilt. All das ist Gottes Wesen und darum auch sein Wille. Und all das, was ich im Zusammenhang damit bete, ist die gerechte Sache. Also Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir erhalten haben, worum wir bitten. Also das ist dann wörtlich übersetzt. Das heißt also, wenn ich weiß, es ist nach Gottes Willen, bitte ich drum und eigentlich habe ich es dann sogar schon. Ich sehe es bloß noch nicht unbedingt. Und das ist dann eben dieses, gehöre die gerechte Sache. Merk auf mein Schreien, das ist auch nicht unbedingt verkehrt. Manchmal darf man Gott einfach anschreien. Vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Was bedeutet das? Haben wir auch schon häufiger gehabt, Lug und Trug ist nicht einfach bloß das, was ich mir aus den Fingern sauge und wo ich dann irgendwie falsche Sachen verbreite. Lug und Trug ist im Endeffekt all das, was tatsächlich auch wieder nicht Gottes Willen und Wesen oder seinem Wort eigentlich entspricht. Also, wenn ich alles Mögliche mir anhöre und das ist zwar faktisch richtig, aber es wird Gott außen vor gelassen, ist es trotzdem eine Lüge. Das ist das Krasse dabei. Und es ist ja mit dem Glauben zum Beispiel auch so. Also Paulus schreibt in Römer 14, 23, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist der Kontext, ist Speisegebote sozusagen, woran soll man sich halten, woran nicht. Aber dann kommt diese allgemeine Wahrheit, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. Ich kann noch so reine Motive haben, wenn ich irgendwas mache, aber wenn ich es nicht aus dem Glauben an Jesus tun kann, dann ist es trotzdem Sünde. So toll das alles sein kann, also so wunderbar man das alles machen kann, und es ist vielleicht in gewisser Weise sogar in biblischer Richtung, also zum Beispiel eben sich um die Armen zu kümmern, aber wenn ich das nicht aus dem Glauben an Jesus mache, dann ist das nur ein Dreck, wie Paulus gesagt hätte. Paulus hat eigentlich noch ein schlimmeres Wort erwähnt. So. Also, Lippen, die nicht trügen, bedeutet Lippen, die im Einklang sind mit dem, was Gottes Wort sagt. Und wie kriege ich das am besten hin, wenn ich nicht permanent die Bibel haben, aber auch, dass ich die Bibel in mich reinnehme und immer wieder, das ist das, was aus Psalm 1 wieder hervorgeht. Also, der hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über dem Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Ich nehme das so in mir auf, dass es meins wird. Das merkt man bei Leuten, was die besonders viel aufnehmen, wovon die besonders viel reden, das ist gewissermaßen deren Substanz. Also wenn jemand es nur schafft, sich über bestimmte Politiker, ob sie in Deutschland sind oder in Amerika oder in China oder wo auch immer, über die aufzuregen, da merkt man, okay, damit füttert er sich. Aber wer sich mit dem Wort Gottes füttert und das wirklich in sich aufnimmt, das merkt man dann auch, weil der ganz anders redet. Und dann muss man natürlich doch noch mal gucken, nehme ich Gottes Wort als Gesetz auf oder als Evangelium? Weil nur wenn ich es als Evangelium aufnehme, kann ich auch wirklich die Gnade an der richtigen Stelle anbringen. Dann sagt David weiter, sprich du in meiner Sache, deine Augen sehen, was recht ist. Auch ganz wichtig, also jeder von uns hat eine Sicht, das ist auch in Ordnung. Dann aber zu wissen, Gott hat den Überblick. Und ist natürlich schön, wenn Gott meiner Meinung ist. Aber eigentlich sollte ich Gottes Meinung sein. Manchmal sagt Gott mir dann auch, nee, du liegst da richtig in der Sache. Das ist dann gut. Aber tatsächlich dann zu sagen, nee, du hast den Überblick und ich möchte diesen einen Menschen jetzt sowas von verurteilen. Aber zum einen liebst du diesen Menschen genauso wie mich und zum anderen weißt du viel besser, warum er das gemacht hat. Und darum gebe ich es dir jetzt ab. Und darum eben sprich du in meiner Sache. Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Also, findest nichts bedeutet in diesem Fall, du findest nichts Schlechtes. Also, Gott prüft das Herz. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo es darum geht, dass Gott das Herz prüft. Und an diversen Stellen heißt es dann auch Herz und Nieren. Also zum Beispiel in Jeremia, ich bin mir gerade nicht sicher, welches Kapitel, irgendwo zwischen 13 und 20. Da heißt es eben, du bist der Herr, der Herz und Nieren prüft. Und das Schöne ist, Jesus sagt das später von sich. Das ist dann in der Offenbarung, in den Sendschreiben sagt er das. Und das ist eines dieser Sachen, die man dann bei den Zeugen Jehovas mit anwenden kann. Wenn man sie fragt, wer prüft Herz und Nieren? Ja, Gott allein. Ja, genau, richtig. Also das steht in der Bibel, ich allein prüfe. Und dann, wer sagt das hier in Offenbarung? Und dann finden die wahrscheinlich erstmal wieder eine Ausrede, aber es ist erstmal, man kann denen mit der Bibel kommen an dem Punkt. Weil die sind ja auch geschult, dass sie nicht sofort sich rausbringen lassen von Fakten. Und das eben jetzt, du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Das sind so Punkte, wenn man zum Beispiel nachts nicht schlafen kann, kann es sein, dass Gott mit einem endlich mal reden kann. Weil man über den Tag hin so beschäftigt ist mit allem Möglichen. Und dann muss Gott sagen, gut, jetzt wachst du mal auf in der Nacht und jetzt können wir reden. Und dann tatsächlich auch so sagen, du willst reden? Gut. Und entweder reicht manchmal schon einfach zuhören, also quasi in die Stille hineinhören und dann zu merken, auf welche Weise Gott spricht. Oder mitunter Bibel nehmen und lesen. Manchmal kommt auch dann tatsächlich ein Bibelwort in den Sinn und alles Mögliche. Das sind verschiedene Varianten, wie Gott spricht. Aber das ist das, er prüft. Dann wird geguckt, was ist denn drin? Und dann tatsächlich auch, dass das Böse raus muss. Und David sagt hier, du findest nichts. Wenn ich jetzt vom Neuen Testament herkomme, von Römer 3, dann muss ich natürlich sagen, David, du Lügner. Aber, also, natürlich ist Jesus ultimativ derjenige, bei dem man sagen kann, Gott findet nichts bei ihm. Aber auch David ist ein Gerechter. Und das ist das Interessante, dass es schon im Alten Testament dieses Konzept gibt, der Gerechte, obwohl die ja eigentlich noch gar nicht von Jesus erlöst sind. Und oft sind die alttestamentlichen Gerechten sich viel mehr ihrer Gerechtigkeit bewusst als wir Neutestamentlichen. Wir hängen zu oft auf der Sünde. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir weiter Sünder sind, sobald wir uns von Jesus entfernen. Also, sage ich immer wieder gern, weil sonst kommen nämlich Leute, die wollen einen daraus den Strick drehen. Aber wir denken viel zu wenig daran, dass wir in Jesus die Gerechtigkeit Gottes selber sind. Und solange ich in Jesus bin, kann Gott mein Herz prüfen und findet nichts Böses. Selbst wenn ich am Abend vorher noch sowas von gesündigt habe, aber ich bin in Jesus und wenn ich mich Gott da suche, dann findet er nichts Böses. Und aufgrund dessen, wo ich in Jesus bin und wo ich mich in Jesus weiß, kann Gott mir auch helfen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich meinen Mund nicht vergehe. Das bedeutet nochmal, ich möchte nichts anderes sagen, als das, was dem Wort Gottes entspricht. Und es ist manchmal ziemlich schwer, wenn ich mich mit allem möglichen anderen fülle und dann anfange, über die Leute zu schimpfen, die in der falschen Partei sind oder die Nachbarn auf der anderen Straßenseite oder am besten vielleicht noch der von der anderen Heckenseite, dessen Baum wieder zu weit drüber hängt, ne, oder was auch immer, der am Samstag schon um 8.04 Uhr anfängt, Rasen zu mähen, wobei wir uns geeinigt haben, dass um 8.11 Uhr erst gemäht wird und lauter solche Sachen. Ne? Und dann, ich habe mir vorgenommen, dass ich meinen Mund nicht vergehe. Weil, also was im Kopf bzw. im Herzen gedacht wird, das ist natürlich auch noch eine Sache, aber dann erstmal, dass es nicht aus dem Mund rauskommt, weil das, was aus dem Mund rauskommt, das hängt mit der Autorität zusammen, die Gott uns Menschen gegeben hat. Und dann kann es durchaus sein, dass ich etwas sage, was ich nicht mehr zurückholen kann, selbst wenn ich es nur zu mir sage. Aber dann habe ich es nochmal neu gehört und ich habe leider die Tendenz, oder oft glücklicherweise, die Tendenz, dass ich mir mehr glaube. Deswegen Gottes Wort lieber vorsagen, als das, was ich mir selber denke. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Das ist auch nochmal interessant. Warum? Also einmal, das Treiben der gewaltsamen Menschen oder so weiter, ich bewahre mich vor den Wegen. Ein Weg ist ja in der Bibel auch immer ein Bild für den Lebensweg, also wie die Leute ihr Leben führen. Und dann durch das Wort deiner Lippen. Was bedeutet das? Hat Gott den Lippen? Also viele Leute, auch unter den modernen Christen, die dann halt sich Theologen schimpfen, die sagen dann gerne, das ist anthropomorphe Rede. Anthropomorph bedeutet übersetzt menschenförmig. Also Anthropos ist der Mensch, Morphä ist die Gestalt, die Form. Anthropomorph, menschengestaltlich, menschenförmig, dass man überlegt hat, wie sind denn wir, also ist Gott auch. Und dann sagen ganz viele, ja, aber so kann Gott ja nicht sein, weil Gott ist ja ganz anders. Und ich sage mir dann immer, wieso soll Gott nicht sein? Da steht's doch. Und dann, ja, das ist ein Bild, das ist nicht so gemeint. Ja, woher weißt du das? Ja, das ist so. Und an dem Punkt sage ich mir, nee, wenn es da steht, deine Lippen, dann muss ich davon ausgehen, Gott hat Lippen. Und dann kommen manche Leute an mit, ja, ja, aber es heißt doch auch, Gott hat Flügel. Und? Ich sehe daran kein Problem, dass Gott Flügel haben soll. Wir haben sie halt nicht bekommen und sind trotzdem sein Bild geschaffen. Also manchmal bin ich da, also ich gehe gerne naiv an die Bibel ran. Für manche vielleicht zu naiv, aber an dem Punkt sage ich mir, Petrus ist ganz naiv an das Wort Jesu rangegangen, komm. Und was ist daraus geworden? Er hat Schritte auf dem Wasser geschafft. Gibt eine amerikanische Satire-Seite, die machen auch christliche Satire. Und dann haben sie ist dann eine Überschrift dann lausige Excuse, also lausige Entschuldigung, so nett sagten die das dann gerne im Englischen, für einen Apostel geht nur wenige Schritte auf dem Wasser. Und also schön überspitzt von wegen, wo wir uns gerne drüber aufregen und dann zu sagen, ja, aber Petrus, weil er Jesus ganz wörtlich genommen hat, ist aufs Wasser gegangen und hat Schritte auf dem Wasser gemacht, was sonst keiner der Apostel gemacht hat. Genau, also dann eben durch das Wort deiner Lippen. Gott hat gesprochen. Und zum Beispiel in 2. Timotheus 3,16 sagt Paulus ja dieses berühmte, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Erbauung und so weiter. Und dieses von Gott eingegeben kann man auch anders übersetzen mit von Gott gehaucht. Also hauchen macht man ja, also beim Reden. Und auch da wieder ist das Reden wichtig, die Lippen sind wichtig. Also, David ist es total wichtig, das, was Gott selber mit seinem Mund geformt hat. Und natürlich können wir auch sagen, jetzt, wo Gott ja Mensch geworden ist, natürlich hat Gott Lippen. Selbst wenn ich in Anführungszeichen nur den Sohn dafür nehme, das reicht ja schon. So. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Also auch nochmal ein ganz berühmtes Bild. Also erstmal wieder auf den Weg und dann, dass meine Tritte nicht gleiten, weil auch in Israel gibt es Glätte. Also es gibt auch Winter dort. Also wenn in Jerusalem raureif ist, machen sie Hamsterkäufe, weil die es einfach nicht gewohnt sind. Aber den Hermon gibt es ja auch zum Skifahren. Und ansonsten gibt es ja auch andere Varianten, dass es glatt sein kann. Also einfach, wenn man im Wasser, durchs Wasser geht und auf einen Stein tritt. Und wenn man dann gerade dort ausrutscht, au. Also es gibt alle möglichen Varianten, wo man irgendwo hintreten kann, wo es glatt ist, was auch von oben vielleicht gar nicht so aussieht. Ne? Also gerade bei den Steinen sieht ja nicht unbedingt immer so aus. Und dann tritt man drauf und das sagt David, das will ich nicht. Ich will keinen Fehltritt an den falschen Ort, damit ich dann nicht ausrutsche und zu Fall komme. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Also, das Erste, ich rufe zu dir. Ja, erstmal schon gut. Also, wir hatten es ja auch am Anfang, höre mein Schreien. Also, zu Gott rufen ist in Ordnung. Das machen wir ja eigentlich herzlich wenig. Also bei uns kommt der Ruf des Herzens natürlich, aber ansonsten sind wir schön brav, besenleise. Mein Nachbar aus Indien, den hatte ich dann in meiner Predigt vorletzte Woche erwähnt, den Christian Samrat, der hat tatsächlich, der hat jeden Mittag 17 Uhr quasi Audienz beim König gehabt. Dann war eine Stunde Gebetszeit. Und dort in Leipzig, die hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung und dann hat er halt sich im Schlafzimmer eingeschlossen oder zumindest Tür zu und hat dort gebetet und hat tatsächlich laut gebetet. Also ich habe natürlich nichts verstanden, weil er auf Tamil gebetet hat, aber genau, laut und ich war da nicht dabei, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er manchmal auch lauter wurde. Das ist das Rufen. Rufen bedeutet übrigens, also das hebräische Kara kann auch reden bedeuten. Oder nennen. Also man ruft einen Namen, das heißt, man nennt ihn. Also von dem her, es muss nicht unbedingt nur laut sein. Also ganz laut, aber halt hörbar. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Was für eine Dreistigkeit. Also einfach erstmal im evangelikalen Raum nennen wir das gerne Religion. Also wenn man alles nur auf menschliches Bauen selber sieht. Wenn man das jetzt von der sogenannten religiösen Brille her sieht, kann man sich eigentlich sagen, David, was bist du doch für ein arroganter Piep, dass du hier sagst, Gott wird mich hören. Ja, ich weiß, du schüttelst schon mit dem Kopf, du bist ja schon ein bisschen mehr drin, aber einfach noch dabei dieser Skandal, dass ein Mensch diese Dreistigkeit haben kann, zu sagen, der allmächtige Gott wird mich hören. Was nimmt er sich heraus? Etwas, das wir als Christen noch viel, viel mehr annehmen dürfen. Das Gebet in Jesu Namen. Also, das ist wieder genau das Gleiche, die gerechte Sache im Einklang mit Jesu Wort und Wesen. Und dann aber obendrein noch die Autorität Jesu dazu. Also, ich komme irgendwo an bei Leuten, also jetzt im Harz zum Beispiel, jetzt fällt mir dann direkt ein, bei Leuten, klingelt dort und sagt, ich bin ehemaliger Mitbewohner von Benjamin. Praktisch ist, die kennen mich jetzt auch, also die würden mich sogar, also die wüssten das schon, aber dann, ich komme dort an in der Autorität des Sohnes und die würden mich reinlassen. Also kennen mich eben entsprechend auch schon, das von dem her noch mehr, aber dann wird mitunter einfach reichen, du bist ein Freund von Benjamin, wunderbar, komm rein. Das ist auch mit der Autorität. Oder halt, wenn es. Weiß ich nicht, ob das bei euch zu Hause auch ist. Darf eure Ehefrau auch unterschreiben? Also, ne, ist auch gleich. Also, manche Dokumente ist halt, ist egal, ob Mann oder Frau unterschreibt, ist es die Autorität. Aber halt, ne, vom alten Denken her ist die Autorität des Mannes. Jetzt können wir natürlich sagen, mit Emanzipation und so weiter, aber bleiben wir vom biblischen Denken her. Ne. Das ist das in Jesu Namen ankommen. Und dann das, was ich vorhin gesagt hatte, eben bei Vers 1, die gerechte Sache. Und dann eben nochmal diese von Johannes, 1. Johannes 5, was wir bitten in seinem Namen, dann hört er uns. Was wir bitten nach seinem Willen, dann hört er uns. Wenn ich weiß, es ist sein Wille entspricht seinem Wesen, dann weiß ich, Gott hört mich. vom Kopf her logisch. Diese Information muss jetzt bloß im Herzen ankommen. Weil ich kann das ganz vielen Leuten erzählen, die werden mir intellektuell zustimmen. Und dann kann ich denen einen Bibelvers zeigen und sagen, und jetzt darfst du danach beten, und dann kommt hinterher noch so wieder ein, wenn es denn dein Wille ist, dann mach das doch. Und ich sage, weil es da sein Wille ist, da steht es in der Bibel. Und dann kommt wieder ein Nein, das kann ich jetzt noch. Also, das ist gar nicht unbedingt deren Schuld. Manchmal schon, weil sie dann nicht sagen, das nehme ich jetzt einfach. Aber ganz oft ist es dann auch, weil sich das Denken noch nicht so geändert hat, eben das Buße tun, Denken ändern, dass ich sagen kann, so ist es jetzt. Also und dann kann David eben sagen, ich rufe zu dir, denn du Gott wirst mich erhören. Und dann dieses schöne, neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Also auch nochmal dieses Runterneigen. Man hört einfach ein bisschen besser zu, wenn man sein Ohr nochmal in die Richtung neigt. Also, wir hatten das in anderen Psalmen, sieh mich an. Also auch das, ne, wenn dann die Ehefrau sagt, jetzt sieh mich an, wenn ich mit ihr spreche, dann weiß sie, man hört zu. Zumindest hat sie eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man zuhört. Oder sie sieht zumindest, ob man zuhört. Und das gleiche eben mit dem Neige dein Ohr zu mir. Also ein Beispiel, das dann einer gebracht hat, wenn er mit seiner Frau essen geht und es etwas lauter ist, dann neigt er sich natürlich ein bisschen näher hin, damit er seine Frau hört. Und so auch bei all den vielen Gebeten sozusagen, die Gott hören muss, soll Gott sein Ohr doch wohl zu mir neigen. Schöne ist, er neigt es allen zu, die ihn bitten und so weiter und hört es. Und dann höre meine Rede. Hören bedeutet nicht einfach bloß, ja, ich habe es gehört. Ne, so abgespeichert, ne, das ist dieses Hören auf der informativen Ebene. Sondern hören bedeutet im Hebräischen sogar gehorchen. Also nochmal ganz dieses Dreiste, ich könnte hier sagen, gehorche meiner Rede. Wo man wieder sagen kann, David, was erdreistest du dich da eigentlich? Wieder dieses Denken, was auch bei uns Christen ganz oft noch drin ist, du kannst doch nicht Gott einfach Sachen vorschreiben. Und Gott selber sagt, doch, schreib mir vor, dass ich dir helfe. Warum? Weil Gott es selber in die Welt hineingesetzt hat, dass er uns nicht einfach helfen kann, es sei denn, wir bitten ihn. Jakobus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann sagt er noch, und ihr bittet und empfangt nicht. Warum? Weil ihr es aus eitler Ehre tut und um es durch eure eigene Lust zu verzehren. Also da ist dann auch wieder das Bund nicht mit Gottes Wesen übereinstimmt. Aber das ist das Wichtige. Zu sagen, du wirst mich erhören. Antworten ist da das hebräische Wort. Und dann höre meine Rede oder sogar gehorche meiner Rede. Besonders krass kann man das sehen bei Josua, der ja gesagt hat, zur Sonne und zum Mond, sie sollen stehen bleiben. Und es ist passiert, wo Gott auf die Stimme des Menschen gehört hat. Aber auch bei David zum Beispiel, als sie dann 2. Samuel 16 und dann 17, als sie dann über den Ölberg rüber sind und David hat seinen bekannten Huschai getroffen. Und Huschai wollte erst mit David mitziehen und David hat gesagt, nein, du gehst nach Jerusalem und guckst, ob du Achitophels Rat vereiteln kannst. Obwohl Achitophels Rat eigentlich so war, als hätte man Gott selber um Rat gefragt. Und David sagt zu Gott dann, vereitle den Rat Achitophels. Und was macht Gott? Er macht's. Also David hat ihm vorgeschrieben, was er machen sollte. Und das mit dieser gesunden Dreistigkeit zu wissen, wer David vor Gott war. Also wir haben es ja, ne, heute war der Lehrtext, ja, der Losungstext, wer bin ich und wer ist mein Haus, dass du mich so segnest. Also David weiß schon noch immer, er ist eigentlich dieser ganz Kleine. Aber trotzdem weiß er, wer er durch die Salbung ist, wer er vor Gott ist. Und wir sind es durch die Salbung, die wir in Jesus haben. Und wir sind sogar höher als David. Ganz wichtig. So. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen, gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Also, Gott soll sich beweisen. Gottes Beweise. Im Mittelalter gab es das tatsächlich ganz viel. Man hat Gottes Beweise gemacht. Also, es gab es tatsächlich als Urteile, dass man geguckt hat, okay, ist der jetzt unschuldig oder nicht? Und dann hat dann Gottesbeweise dann gehabt, lief dann oft schief, dass man irgendwann gesagt hat, darauf können wir jetzt nicht unbedingt bauen, weil man hinterher doch noch andere Fakten mitbekommen hat. Aber trotzdem hier, beweise deine Güte, und zwar die wunderbare Güte. Und dieses wunderbar, das ist ein sogenannter theonomer Begriff. Theonom bedeutet, er wird nur mit Gott verwendet. Das heißt also, deine so wunderbar, das ist nur göttlich, diese wunderbare Güte, so göttliche Wunder. Und dann eben deine Güte beweist, dass du gut bist. In Matthäus 7 kommt ja in der Bergpredigt diese berühmten Verse, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann nimmt Jesus danach, also dann nimmt Jesus ein paar Beispiele, was Väter ihren Kindern geben würden, beziehungsweise nicht geben würden. Und dann in Vers 11 ist es dann, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr, das nennt man in der Bibel einen Kalvachomer Schluss, vom Kleinen oder vom Einfachen auf das Große oder auf das Komplizierte. Also, wenn ihr kleinen, unbedeutenden, bösen Menschen euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der nur gut ist, gute Dinge geben, denen, die ihn bitten. Und dann hier, beweise deine wunderbare Güte. Also, was soll Gott beweisen? Beweis, dass du gut bist und dass du, der Vater im Himmel, denen, die ihn bitten, gute Dinge gibst. Eine der Sachen, wie man, also empfehle ich euch gern, dass ihr euch das Ganze anhört. Ich habe vor ein paar Wochen in Mühlacker gepredigt über der Gerechte wird durch Glauben leben. Ich habe im Juni eine Predigt gehalten, der Gerechte wird durch Glauben leben. Dann kam, der Gerechte wird durch Glauben leben und das nächste ist, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und das hatten wir jetzt Glauben. Und dann, das eine war dann eben, wie bekomme ich Glauben? Und dann tatsächlich gar nicht unbedingt sich auf den Glauben zu konzentrieren, sondern einfach mal eine Eigenschaft Gottes in der Bibel mehr suchen und durchkauen. Das eine ist jetzt hier deine Güte, dass Gott gut ist. Und je mehr mir das bewusst ist, desto mehr wächst mein Vertrauen in diesen Gott. In Anführungszeichen, von ganz alleine wächst der Glaube. Und das ist hier eben auch, David weiß, Gott ist gut. Er weiß auch, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe und alles Mögliche. Aber in diesem Fall, du bist gut und deswegen beweise deine Liebe. Und zwar nicht, also von wegen, beweise es mir, sondern beweise es den Menschen um mich herum. Das hatten wir auch in dem Psalm früher schon, dass David ganz dreist sagen kann, wenn du mich rettest, dann erzähle ich es anderen und dann kommen andere auch zu dir mit ihren Problemen. Und das ist ja nicht so wie bei Menschen, die dann sagen, oh, jetzt kommen noch mehr Leute. Sondern dass der himmlische Vater sich ja freut, wenn wir mit unseren Problemen kommen. Wenn er uns helfen darf. Natürlich dann auch, wenn er sagen kann, guck mal hier hast du die Autorität, jetzt darfst du losziehen und ich helfe dir dann dabei. Aber auf alle Fälle, je ernster wir Gott nehmen, desto öfter kommen wir bei ihm an. Sogar mit dem Kleinkram. Wo ist wieder mein Autoschlüssel? Wo habe ich meine Brille wieder hingelegt? Und dann zu sagen, Jesus, du hast gesagt, wer bittet, der findet, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der findet. Also, wo ist meine Brille? Danke, dass du mir hilfst. Und dann, da. Manchmal braucht es ein bisschen länger, aber tatsächlich funktioniert. Und dann eben dieses Beweis ist, natürlich in dem Fall, wenn ich dann jetzt nur alleine da bin, ist natürlich, aber ich kann es anderen erzählen und dann wissen die, aha. Und auch, dass die mit solchem kleinen Kram ankommen können bei Gott. Das ist super, dass du bist. Und natürlich auch mit den großen Sachen und allem, je mehr ich den Leuten davon erzähle, was Gott tut, desto mehr werden die Leute und auch sich selber dann auch wieder ermutigt, mit anderen Dingen zu Gott zu kommen. Das ist auch nochmal das, was ich gepredigt hatte. Eben das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn ich jemandem erzähle oder ich von jemandem höre, was Jesus getan hat, dann weiß ich, das kann auch mir gelten. Oder das darf auch mir gelten. Das soll sogar mir gelten. Und selbst wenn ich ein anderes Problem habe, als wer das der beschrieben hat. Aber das Wichtige ist, Hilfe. Hilfe. Passt. So, also, beweise deine wunderbare Güte, du Heiland. Erstmal auf Heiland, altes deutsches Wort. Ne? Man kann es zum einen tatsächlich auch nehmen, der Heil macht. Weil bei uns in der Welt so viel kaputt ist. Gott macht Heil und er hält auch Heil. Und das Wort Heiland ist normalerweise das Wort, das auch sonst mit Retter übersetzt wird. Und das ist jetzt auch nochmal ganz cool. In Jesaja 46 müsste es sein, sagt Gott selber, durch Jesaja natürlich, ich bin der Herr, es ist außer mir kein Heiland, außer mir ist kein Retter. Und das Wort für Retter ist übrigens das Wort, das in Jesus auch drin steckt. Also, und dann kommt eben Jesus, dessen Name ist, der Herr ist Retter oder der Herr ist der Heiland. Und auf einmal wird von Jesus gesagt, er ist der Heiland. Also gleich zu Weihnachten, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Dauert ja noch ein paar Monate, aber wir kommen auch bald wieder hin. Dass dann, also Gott, der von sich sagt, außer mir ist kein Heiland. Und dann kommen die Engel an und sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Und auch später kommt es immer wieder, dass Jesus der Heiland ist, der Retter. Zack, beweise dich als der. Du Heiland derer, die dir vertrauen, gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Also das eine sind die, die dir vertrauen. Da habe ich jetzt nicht genau ins Hebräische geguckt. Ich bin nicht sicher, ob es Batachb heißt, das heißt sich verlassen auf, stützen auf, oder ob es Aman ist, was bedeutet fest sein, fest vertrauen, sich fest dran halten, oder auch kann auch heißen, sich aufstützen. Oder ob es jetzt vielleicht sogar noch ein ganz anderes Wort ist, aber auf alle Fälle, das Vertrauen ist wichtig. Die dir vertrauen. Und zwar, der Beweis ist jetzt gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Also Gottes rechte Hand, also die gute Hand ist das ja im biblischen Denken, im orientalischen Denken, die helfen will. Die Hand, die Gott ausstreckt zur Hilfe. Und wenn ich mich gegen die Hand erhebe, dann stehe ich alleine auf, ohne dass ich Gottes Hand in Anspruch nehme. Also, oder ich versuche allein aufzustehen. Und merke aber, es will nicht, aber ich bin, also allmählich sage ich dann immer mehr, nein, ich will diese Hand nicht. Entweder demütige ich mich doch irgendwann und greife die Hand, oder ich bin halt so weit, dass Gott irgendwann sagt, gut, dann ziehe ich die Hand jetzt weg. Aber der mir vertraut, dem strecke ich die Hand entgegen, und der vertraut mir so sehr, auch wenn es völlig bescheuert aussieht, ich stehe auf dem Wasser und der sinkt im Wasser und weiß eigentlich, eigentlich müssten beide untergehen. Ich greife seine Hand und ziehe ihn raus. Und dann kommt ein sehr schöner Vers. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Den Vers habe ich sehr viel gesungen im Studium. Es gibt im evangelischen Gesangbuch, relativ weit hinten, im Württembergischen sind andere Nummern als in vielen anderen Landeskirchen, deswegen weiß ich gerade nicht die Nummer. Jedenfalls, es sind die sogenannten Stundengebete. Also, die Mönche haben Gebete gehabt zu verschiedenen Tageszeiten und die Evangelischen haben zumindest ein paar davon übernommen und gesagt, das ist gar nicht schlecht. Und dann singt man sich diese Psalmen entgegen und ganz viel in diesen Gebeten, die das sogenannte Ordinarium sind, also die für jedes eins, für jeden gleich sind, was proprio, das ist das, was immer gleich ist, da ist zum Beispiel das drin. Dann eben, behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel, wird dann einander zugesungen. Und von daher, den habe ich sehr viel gesungen. Und das Schöne ist, also, man liest die Psalmen und plötzlich kommen einem diese Verse wieder entgegen. Also, aber es lohnt sich tatsächlich, das auch mal zu machen. Es ist ganz anderes Beten, aber es macht irgendwie Spaß. Also allein schon, wenn man singt. So, und jetzt dieses, behüte mich wie ein Augapfel im Auge. Wir alle sind ja Brillenträger, die hier sitzen. Also von dem her haben wir es nicht ganz so gefährlich. Ne? Aber selbst jetzt, wenn fremde Finger jetzt auf mein Auge zukämen, mein Auge wird zugehen. Oder ich würde zurückschrecken. Oder mit der Hand oder alles drei zusammen. wenn ich mich richtig erinnere, ist nichts so behütet wie der Augapfel. Also, selbst andere Sachen sind nicht ganz, aber der Augapfel, allein schon, weil man die Gefahr halt kommen sieht. Und dann behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Das heißt, so sehr gibt Gott auf mich Acht, wie jeder auf seinen eigenen Augapfel aufpasst. Beziehungsweise Gott halt noch mehr. Und darum sagt er ja später dann in Jesaja 12, über Israel, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also ganz empfindlich. Und dann beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Da haben wir es jetzt mit den Flügeln. Ne? Und selbst wenn, also wenn man jetzt damit argumentieren kann, weil Gott hat doch gar keine Flügel, jetzt kann man tatsächlich, könnte man tatsächlich sagen, okay, nehmen wir an, Gott hätte selber keine, aber trotzdem sind es seine Flügel. Und was sind diese Flügel? Das sind die Flügel der Cherubim, die über der Bundeslade sich treffen. Und darunter ist der Schutz Gottes. Also natürlich, es darf eigentlich zu Israels Zeiten keiner hinein, außer dem Hohenpriester einmal zur Zeit. Ne? Und trotzdem darf man wissen, dort, an diesem Punkt, wo Gottes Gegenwart wohnt, da ist mein Schutz. Und das Schöne ist, in Israel war halt so, dadurch, das hat Salomo gewissermaßen eingefädelt, auch wenn David noch vor Salomos Königtum gelebt hat, aber trotzdem, wer sich ausgerichtet hat auf Gottes Haus, darauf galt eine besondere Verheißung. Das ist das eben, wie bei uns im Namen Jesu beten. Wir können hinein in den Schatten seiner Flügel, Hebräer 4. Weil wir nun so einen hohen Priester haben, ich habe vergessen, wie der Vers genau weitergeht, lasst uns hinzutreten mit Freimut, hat Luther übersetzt. Ich übersetze es manchmal gerne wirklich mit Dreistigkeit. Und zwar nicht mit der bösen Dreistigkeit, sondern mit der gesunden Dreistigkeit, die man haben kann, die eben ein kleines Kind haben kann, wenn es bei den Eltern ins Schlafzimmer kommt. Mit der Dreistigkeit darf ich zum Thron der Gnade gehen. Also ich gehe da in all diese Bereiche, die sonst die Juden vielleicht noch betreten durften, die dann die Priester noch betreten durften, die der hohe Priester einmal im Jahr betreten durfte, da darf ich mit Freimut rein, weil ich Kind bin. Ich bin nicht Diener, ich bin Kind, ich darf einfach so rein. Und da finde ich den Frieden. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Beschirmen natürlich ist Psalm 91 ganz groß. Und auch noch beschirmen. Jesus sagt das ja selber einmal. Ne? Über Jerusalem weint er dann, wie oft wollte ich dich versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln versammelt. Da ist ja nochmal das Coole dabei. Gott hat ja Hühner so geschaffen, dass unter den Flügeln der Hühner vor Feuer Schutz ist. Ihr kennt bestimmt selber Geschichten, wo der Stall gebrannt hat, und man hat eine verbrannte Henne gefunden und unter den Flügeln der Henne sind die Küken lebendig geblieben. Also, wenn ihr es nicht selber erlebt habt, ihr habt auf alle Fälle Geschichten davon gehört. So krass hat Gott die Flügel der Henne geschaffen, dass das möglich ist. Und vielleicht hat David auch das mit im Blick gehabt und hat das im Geist gesehen. Gott hat diese gewaltigen Flügel, unter denen ich Schutz habe vor allem, was mir begegnen kann. Selbst wenn er dabei umkommt. Für die Aufnahme Hinweis aufs Kreuz. So. Also, behüte mich wie ein Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun. Das ist dann nämlich nochmal, ne? Wovor ist der Schutz? Vor den Gottlosen. Und die Gottlosen ist gerade in den Psalmen und in Sprüchen, ist der Gegensatz zum Gerechten. Der Gottlose, das ist derjenige von dem Ursprungswort her, der den Weg verlassen hat. Also, der nicht auf dem Weg geht, sondern neben dem Weg her. Aber irgendwann hört das neben dem Weg halt auf und sie fallen in die Tiefe. Aber die halt von neben dem Weg her versuchen, die Leute auf dem Weg anzugreifen. Das sind die Gottlosen. Die mir Gewalt antun oder Gewalt antun wollen, vor meinen Feinden, die mir von allen Seiten nach dem Leben trachten. Haben wir nicht unbedingt in der heutigen Zeit, zumindest nicht hier bei uns. Wird vielleicht auch mehr zunehmen. Aber wen wir auf alle Fälle haben, ist den Teufel. Und von dem sagt Jesus, der ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. wenn der Teufel könnte, wie er wollte, dann wären wir schon alle tot. Und deswegen sagt Jesus ja auch, der Dieb, weiter damit den Teufel, kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit die das Leben im Überfluss haben. Also nicht nur überleben, sondern tatsächlich ein Überleben. Vor denen soll Gott mich behüten und dann eben unten im Schatten seiner Flügel, wo es gewissermaßen eigentlich eingedrängt wäre, da ist aber das wahre Leben. Ihr Herz haben sie verschlossen, also die Gottlosen. Mit ihrem Munde reden sie stolz. Also es wird genau das Gegenteil von dem gemacht, was David machen will. David will das reden, was recht ist, also was dem Wort Gottes entspricht. Und die reden stolz. Stolz bedeutet, ich gebe Gott nicht recht. Stolz ist nicht nur zu sagen, ich bin ja so toll, ich kann es ohne Gott. Stolz ist auch, nein Gott, du kannst mit mir nichts anfangen, ich bin so ein schlechter Mensch. Das ist bei uns, also witzigerweise, gerade hier im Süden, also ich habe es im Norden nicht so bemerkt, aber im Süden hier, ist oft verstanden als Demut, aber es ist auch Stolz. Warum? Weil ich Gott verbietet durch meine Worte, dass er in meinem Leben helfen kann. Richtige Demut ist zu sagen, ja, ich bin ein Sünder ohne Jesus, aber in Jesus bin ich die Gerechtigkeit Gottes und darum ist Demut tatsächlich das, was David hier auch sagen kann, gehorche meinem Reden. Also, aber Stolz ist tatsächlich dann das zu sagen, was nicht Gottes Wort entspricht, also entweder sich zu groß zu sehen oder zu klein. Und das ist eben, das Herz ist verschlossen dem Wort Gottes gegenüber. Und dann muss man halt beten, dass Gott das Herz öffnet. Und das kann man tatsächlich auch mit unterstützen, indem man manchmal ein kleines Wort Gottes hinzuwirft. Oder tatsächlich auch mit dem prophetisch reinreden und sagen, dein Herz ist jetzt offen. Selbst wenn es dann noch nicht sofort richtig offen ist, aber tatsächlich dabei bleiben und dieses prophetische Wort weiter aussprechen. Wo auch immer sie hingehen, dann geben sie uns. Ihre Augen stürzen sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen. Gleich wie ein Löwe, der nach Raub lechzt, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. Also auch da kommt das nochmal, die sind richtig drauf aus, den Gerechten zu Fall zu bringen und damit dem Löwen, 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Der brüllende Löwe ist der Löwe, der mitunter, also zumindest einige Ausleger sagen das, das ist der Löwe, der gar keine richtigen Zähne mehr hat. Also zumindest kann er nicht mehr richtig jagen. Was macht der? Also, und das ist dann eben der Teufel, der hat eigentlich keine Macht mehr. Was macht der aber? Der Löwe brüllt und jagt der Beute Angst ein. Und das macht der Teufel auch. Er jagt uns Angst ein und wir fliehen weg von ihm und laufen damit in die Falle. Widerstehen bedeutet auf den Löwen zugehen. Und selbst wenn es ein Löwe ist, der seine Zähne noch hat und alles. Meine Tante hat eine wunderbare Geschichte erzählt, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ich erzähle sie trotzdem gerne. Die Hirtenjungen, das sind ja wirklich so 10, 12-jährige Jungs, maximal, können auch jünger sein, kam ein Löwe an. Ne, so ein Löwe ist ja ein Muskelpaket und so ein kleiner Junge, schmal und alles Mögliche. Was macht dieser Junge? Die haben so einen Knüppel. Also das ist, gibt's dann auch als Zepter, ist dann schön mit Perlen verziert und so weiter, aber genau das gleiche, also ein Knüppel, oben so ein Bommel noch drauf, also ein bisschen größer, nehmen die zum Viehtreiben zum Beispiel auch. Und das Ding nimmt der und haut das Ding dem Löwen so richtig auf die Schnauze, bäumt sich auf und brüllt den Löwen an. Und der Löwe kriegt es mit der Angst zu tun und läuft weg. Jetzt ist das Kreuz ein bisschen zu groß. Ich habe das auf der Arbeit auch erzählt. Und da haben wir so ein kleineres Kreuz, das ich einfach nehmen kann. Und dann habe ich das genommen und dann gesagt, und das dürfen wir auch machen. Wir dürfen dieses Ding nehmen, das Kreuz nehmen und es dem Teufel rechts und links und direkt auf die Nase hauen und uns groß machen in Jesus und dann muss er abhauen. Also mit dem geht's halt schwer, aber halt mit dem Knüppelkreuz, das wir da hatten, ging das wunderbar. Man darf solche Gegenstände dann ja auch mal nehmen. Das Kreuz ist ein Gebrauchsgegenstand. Und hier werden eben die Feinde auch mit Löwen verglichen. Warum? Weil die halt genauso sind wie der, dem sie angehören, nämlich dem Teufel. Aber auch wir dürfen sein wie der Löwe von Juda. Das ist nämlich auch, der Gerechte ist tapfer wie ein Löwe. Es gibt verschiedene Übersetzungen, genau. Versucht die letzten Verse noch schnell zu machen. Einfach damit wir den Vers fertig haben. Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Errette mich vor dem Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne noch satt essen und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. Also das erste, Herr, mache dich auf. Kann man auch übersetzen mit erhebe dich, das gibt es auch an diversen Stellen, dass Gott einfach sich erheben soll, wo wir eben das Gefühl haben, Gott sitzt da im Himmel auf seinem Thron und macht nichts. Und dann eben, wenn sich der König erhebt, es reicht, wenn er sich erhebt, er muss gar nicht den Thronraum selber verlassen, aber dann erhebt er sich und sagt, jetzt ist Aktion dran. Und er befiehlt seinen Leuten. Das Schöne ist dabei jetzt übrigens auch nochmal, dadurch, dass wir in Jesus sind und in Jesus auch schon im Himmel eingesetzt sind, haben wir jetzt ja auch mit dieser Autorität, also natürlich immer noch mit dem, okay, mach dich bitte auf mit mir, ne, also dass ich jetzt nicht das Falsche doch will irgendwie, aber ansonsten, dass ich selber sagen kann und den Engeln Befehl geben kann, ihr geht jetzt los. Und zwar gemäß dem Wort Gottes. Und dann hören die Engel drauf. Also, müsst ihr euch ein bisschen mehr in Hebräer 1 oder 2 arbeiten, ich glaube 1 mit den Engeln, aber da kann man dann, wenn man das dann mehr liest, dann sagen, ah ja, doch, das passt. Die Engel darauf hören. So, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Demütigen kann jetzt auf jederlei Weise passieren. Und Demütigung ist im besten Fall wie beim verlorenen Sohn, der bei den Schweinen sitzt und bemerkt, Moment mal, ich bin auf der völlig falschen Seite. Das Demütigen bei den Feinden ist, dass Jesus dem Saulus von Tarsus kurz vor Damaskus erscheint und ihm sagt, was verfolgst du mich? Und ihn dann zum Werkzeug macht, und zwar witzigerweise nicht unter dem Volk der Juden, wo er eigentlich als Schriftgelehrter viel besser aufgehoben wäre, sondern unter den Heiden. Das ist die beste Art der Demütigung. Dass ein Mensch zur Umkehr findet, dass ein Mensch bemerkt, oh, ich habe so einen Blödsinn gemacht in meinem Leben und jetzt sitze ich hier in demselben Blödsinn, ich mache mich auf zu meinem Vater. Das ist die beste Demütigung. Die kriegen nicht alle hin. Manche werden auch einfach nur so gedemütigt, dass sie halt irgendwie nur bemerken, nee, dann mache ich nichts mehr. Aber genau, also Demütigung im besten Fall ist die mit Bekehrung. Gibt diverse andere. Errette mich vor dem Gottlosen mit deinem Schwert. Gott hat ein Schwert, jap. Und zwar einmal der Engel des Herrn, der ja Biliam entgegengetreten ist. Der Engel des Herrn ist ja normalerweise im Alten Testament Jesus selber, also ein Schwert in der Hand tatsächlich auch. Und dann aber auch Jesus, der ja aus dem Himmel kommt, in Offenbarung 19, mit dem Schwert aus seinem Mund. Oder Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also ist halt eigentlich noch schärfer, aber genau, halt Gottes Schwert ist sein Wort. Wir dürfen mit dem Wort Gottes kämpfen. Und auch da sind wir wieder mit aufgefordert. Der Heilige Geist erinnert uns an Schriftworte, die dann für den Fall wichtig sind. Darum ist es auch wichtig, Bibel zu lesen und weiterzulesen, damit der Heilige Geist uns überhaupt erinnern kann. Und dann nehme ich dieses Schriftwort, das Gott mir gegeben hat, und führe damit Krieg. Paulus schreibt es an Timotheus. Ich meine, es ist im ersten Brief. Ich habe mir den Vers nicht mehr gemerkt. Aber auf alle Fälle, Timotheus soll gewissermaßen Krieg führen, er soll den guten Kampf führen mit den Verheißungen, die über ihn gesprochen wurden. Und alle Verheißungen, die in diesem Buch stehen, in der Bibel, sind in Jesus für uns mit dem Ja belegt. Also ich darf die Bibelverse nehmen, die Gott mir dann zeigt, die passen jetzt, und die halte ich dem Teufel entgegen. Das ist das Schwert des Glaubens, das Schwert des Geistes. So. Wir sind fast fertig. Also vor den Leuten mit deiner Hand, von den Leuten dieser Welt, die ihr Teil schon haben in dem Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren Kindern ein übriges hinterlassen. Also da sagt David, Gott selber hat selbst diese Leute gesegnet und sie mit Gütern gefüllt. Also er hat sogar die Feinde gefüllt, um sich auch noch bewusst zu machen, ja, Gott versorgt alle. Und wir leben alle, auch die Feinde Gottes, nur von seiner Barmherzigkeit. Natürlich haben wir als Christen noch mal viel besser, weil wir eben in Jesus sind. Aber tatsächlich immer noch wieder das zu wissen, ich bin von Gott abhängig, und sogar die Gottlosen versorgt Gott so sehr, dass sie ihren Kindern noch was hinterlassen. Und wenn er das den Gottlosen schenkt, dann schenkt er es den Gerechten erst recht. So, letzter Vers, dann haben wir es. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Das will David. Er will Gott sehen. Natürlich, das ist jetzt problematisch. Also Mose kriegt ja gesagt, niemand kann mein Antlitz sehen und leben. Was dann deswegen eben noch mehr besonders war, als Jesus durch die Welt gelaufen ist, weil plötzlich konnte man Gottes Angesicht sehen und leben. Aber trotzdem ist es dieses Gottes Antlitz suchen. Das werden wir in 10 Psalmen haben, also in Psalm 27. Gottes Antlitz suchen. Also zu gucken, wo finde ich Gottes Gesicht? Einfach, wenn ich eine Bibel lese, aber auch, dass ich es mir vor Augen malen darf, dass mich Gott ansieht. Und zwar, ich suche Gottes Gesicht so, wie nach dem Ehekrach der Ehepartner das Gesicht des anderen sucht. Und darauf hofft, dass in dem Gesicht keine grimmigen Falten mehr sind, sondern ein Lächeln. Oder auch, ne, wie das Kind dann eben auch die Mutter oder Vater sucht und auch da eben darauf hofft, tatsächlich nicht mit diesem menschlichen Hoffen auch hoffentlich ist, sondern tatsächlich ein biblisches Hoffen, ein bewusstes, ein zuversichtliches Hoffen, der ist jetzt das Lächeln. Selbst wenn Gott mir irgendwie halt böse sein muss wegen all der Dinge, er lächelt mich trotzdem an, wenn ich ihn suche. Und wenn das Kind, der sich nicht an den Ratschlag oder an die Aussage der Eltern gehalten hat und zum Beispiel eben rausgegangen ist und im Regen in die Pfütze gefallen ist und jetzt klatschnass und saudreckig, kommt rein, kommt heulend zur Mama, streckt die Arme entgegen, die Mutter wird trotzdem das Kind hochheben. Ist vielleicht trotzdem wütend auf das Kind, ne? Aber Kind weint, Kind muss getröstet werden, Mutter sagt natürlich. So, mit dieser Zuversicht, wie selbst ein Kind, das sich total daneben benommen hat, aber dann doch zur Mama kommen darf, so dürfen wir auch kommen zu unserem himmlischen Vater. Und dürfen sein Angesicht suchen. In der Bibel, im Gebet und alles Mögliche. Und zwar wirklich mit dieser Zuversicht, Gott will mir trotzdem Gutes. Und selbst da, wo er mir ein ernstes Wort sagen muss, muss ja die Mutter dann auch mitunter, ne? Hab ich dir ja gesagt, dass du nicht raus sollst. Kann Gott uns trotzdem dann sagen, und ich hab dich trotzdem lieb. Und ich gebe dir trotzdem viel mehr und alles Mögliche, ne? So, könnte ich mir jetzt auch noch mal ganz viel rein. Und das Wichtige ist noch eben, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Satt bedeutet nicht in dem Fall, ich bin satt. Ne? Also wie wir es ja im Deutschen haben mit dem Arten. Ne? Sondern das ist wie Mann und Frau, am besten frisch verliebt, sich nicht satt sehen können eigentlich. Und dann sagt David, aber ich will so sehr dich ansehen, dass ich satt werde davon. Und zwar so satt bedeutet, dass er sagen kann, jetzt, wo ich morgens so viel Zeit mit dir verbracht habe, kann ich durch den Tag gehen, selbst wenn ich den Rest des Tages dein Gesicht nicht mehr sehen könnte. Also, weil, ja, das ist ja auch wichtig, gleich morgens Zeit miteinander verbringen, aber eben auch Zeit im Gebet morgens verbringen und dann zu wissen, ich bleib jetzt so lange da drin, bis ich genug habe für den Tag. manchmal ist halt die Zeit morgens doch nicht zu viel. Und dann letzter Appendix jetzt, dann reicht manchmal eben einfach das Losungswort zum Beispiel oder ein Wort, das man sonst gelesen hat, das man durchkaut, das man dann halt weiter mitnimmt. Aber ansonsten tatsächlich, Optimum wäre, Gott morgens so zu suchen, dass man sagen kann, und jetzt habe ich genug für den Tag. Nicht, dass man sich über den Tag dann nicht noch mehr nehmen dürfte, aber zu sagen, bin jetzt ausgestattet für den Tag. Wenn man das hat, kann einem eigentlich sogar alles passieren und in der Zuversicht Gottes kann man dem entgegentreten. Ehrlich gesagt, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Jesus, danke, dass du uns hörst. Danke, dass wir so viel einfordern von dir. Und danke, dass du uns mehr liebst, als wir es tun können. Schenk du uns, dass wir darauf bauen, dass wir darauf pochen und dass wir vor allem nach deinem Wort und nach deinem Willen leben und reden. Amen.